offizielle Löwen-Podcast mit interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe. Von echten Löwen für echte Löwen. Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Euer Gastgeber ist Jan Mauersberger.
Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen Löwen-Podcasts. Der TSV 1860 hat sein Trainingslager im österreichischen Windisch Garsten erfolgreich hinter sich gebracht und ist nun bestens auf das erste Pflichtspiel der Saison, beziehungsweise korrekterweise muss man ja sagen, das letzte Pflichtspiel der vergangenen Saison, nämlich dem Toto-Pokalfinale gegen die Würzburger Kickers gewappnet. Diese haben sich im Halbfinale gegen Aschaffenburg durchgesetzt. Für die Löwen ist das mehr als erfreulich, denn so sind wir automatisch für den DFB-Pokal qualifiziert und freuen uns auf ein großes Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt. Wie wir in der letzten Folge schon stolz verkünden konnten, wird unser offizieller Löwen-Podcast von unserem Hauptsponsor, die Bayerische, präsentiert. Ein großer Dank an die Bayerische, die sich ein weiteres Mal als treuer und verlässlicher Partner zeigt. Und wir haben auch in der letzten Woche schon angekündigt, dass wir heute einen Gast zu unserem Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße eingeladen haben, der nicht nur ein echter 60er ist, sondern auch weiß, wie man mit den Höhen und Tiefen einer Sportlerkarriere und vor allem auch mit spontanen Arbeitgeberwechseln umgeht. Seit einigen Jahren lebt er mit seiner Familie fernab der Münchner Heimat im Ausland und wir haben ihn in seiner Saisonpause zu unserem Podcast eingeladen. Wer das ist, das hört ihr jetzt.
Er ist mit mehr als 200 NHL-Spielen und über 60 Länderspielen bei Weltmeisterschaften und Olympia zweifellos einer der erfolgreichsten deutschen Eishockeyspieler. Der zweifache Familienvater lebt seit 2010 in Kanada und den USA, ist seit klein auf ein Blauer und unterstützt die Löwen so oft wie möglich auch bei Auswärtsspielen. Unser heutiger Gast, NHL-Profi Corbinian Holzer.
Ja, herzlich willkommen, Corby. Schön, dass du da bist.
Ja, servus, danke, dass ich da sein darf.
Jetzt nehmen wir mal die Zuhörer mit und Zuhörerinnen. Jetzt war es gerade noch mal ein bisschen spektakulär. Während ich den Text eingelesen habe, kam eine Wespe und die hat uns jetzt ein wenig irritiert. Aber
ja, die ist genau reingeflogen, wo du auf Recording gedrückt hast. Dann war es ein bisschen gefährlich.
Jetzt gleich mal ein Eisbrecher zum Start. Ja, du hast sicherlich die ein oder andere Folge schon gehört von unserem offiziellen Löwen-Podcast und weißt natürlich, was dir blüht. Die erste Frage, die geht an dich. Was für ein Mensch ist Corbinian Holzer?
Ich glaube, ich bin ein sehr heimatverbundener Mensch. In München geboren, in der Nähe von München aufgewachsen. Ich komme gerne im Sommer wieder nach Hause, spiele seit 10 Jahren in Nordamerika Eishockey. Und komme im Sommer eigentlich immer nach Hause, sehr heimatverbunden, gehe gerne in die Berge, gehe gerne Fahrrad fahren, lebe gerne die bayerische Tradition mit Lederhosen und auch mal aufs Oktoberfest gehen, wenn ich Zeit habe und alles. Aber ja, ich glaube, das ist so der Kern, sehr heimatverbunden, versuche immer, Familie ist bei mir ein großer Faktor, egal ob es meine eigene ist oder jetzt auch mit Geschwistern oder meine Mutter und alles. Ja, sehr groß und deswegen freue ich mich immer, wenn ich dann zu Hause sein darf im Sommer.
Über 200 NHL-Spiele, fast 10 Jahre jetzt im Ausland. Wie froh bist du, nach Hause zu kommen?
Ich muss sagen, es ist immer ganz lustig, weil die Saison dauert normalerweise in der Regel so 8, 9, 10 Monate, je nachdem, wie weit du kommst. Und dann ist dann schon wieder so eine Zeit, wo du sagst, jetzt freue ich mich dann nochmal wieder auf ein gescheites Bier oder als bayerisches Essen oder so. Und dann, wenn du dann die 3 Monate da bist, meistens sind es immer zwischen 2 und 3 Monate in Deutschland, dann gibt es auch wieder eine Zeit, wo du sagst, jetzt könnte es dann auch wieder losgehen drüben, weil du einfach so kulinarische Sachen auch drüben hast, wo du sagst, die hast du hier nicht so oder nicht so leichten Zugang zu, jetzt wie Sushi oder so, wo du einfach drüben in Kalifornien, wo ich jetzt war, 4,5 Jahre, es ist halt überragend, da kannst du hingehen, wo du willst, ist immer gut. Und deswegen war das bisher immer so der perfekte Mix, 8, 9, 10 Monate die Saison und dann freuen auf zu Hause und dann 3 Monate zu Hause und dann geht's wieder rüber. Und das war genauso, war es eigentlich perfekt. Und deswegen freue ich mich trotzdem immer, wenn ich nach Hause komme und die Zeit dann so genießen kann.
Also haben deine Eltern trotzdem noch viel von dir, auch wenn du die meiste Zeit nicht da bist?
Ja, doch. Also ich bin ja immer zu Hause und dann treffen wir uns eigentlich immer, meine Brüder, Freunde, Familie, alles da. Und es gibt eigentlich für mich jetzt nicht viel schönere Sachen, dann als nach Hause zu kommen.
Du hast gesagt, du bist Familienmensch, bist selber verheiratet und hast im Vorgespräch gesagt, ja, mit Sicherheit schon 13 Jahre mit deiner jetzigen Frau zusammen.
Ja, ist schon lange jetzt. Das ist so das typische Highschool-Sweetheart, sage ich mal, so ein bisschen damals noch auf der Fachoberschule kennengelernt und hat am Anfang nicht so gut funktioniert erst, dass das also ich bin so ein bisschen hinterhergelaufen erst. Ich war dann immer ein bisschen zu jung, obwohl wir nur 1,5 Jahre auseinander sind, aber am Anfang war das immer ganz lustig. Und hat es dann doch gefunkt, sage ich mal, und seitdem sind wir zusammen und so der Felsen, sage ich mal, in der Brandung bei mir, viel mitgemacht zusammen, viel durchgemacht, mittlerweile auch 2 Kinder, auch eine Tochter, die erste, beziehungsweise das erste Kind, die Tochter ist in Toronto auf die Welt gekommen, hat zwei Pässe mit kanadischem und deutschem Pass. Wie gesagt, die hat ihr Leben für mich, sage ich mal, oder für uns dann aufgegeben in Deutschland und ist mit mir da rumgereist und hat natürlich da auch schöne Erfahrungen machen dürfen, aber kann man auch natürlich nicht hoch genug einschätzen.
Wie hast du sie von dir überzeugen können? Weißt du das noch? Oder war es einfach ein Prozess?
Ja, ich glaube, das war einfach ein Prozess irgendwie. Ich glaube, Frauen wie Männer sind ja manchmal so, dass beide Seiten nicht wissen genau, was sie wollen und so. Und dann war es vielleicht einfach, hat es irgendeinen Anstoß gebraucht, der das dann einfach irgendwie ins Rollen gebracht hat. Und ja, es hat dann einfach funktioniert. Was da jetzt der genaue ausschlaggebende Punkt war, weiß ich nicht, ob es dann einfach das Jahr älter war oder was weiß ich. Das hat dann einfach gepasst und seitdem passt es auch Gott sei Dank immer noch.
Und dass es passt, habt ihr in dem Sommer sozusagen nochmal demonstriert. Ihr gehört zu den Paaren, die sich während der Corona-Zeit das Ja-Wort gegeben haben.
Ja, es war perfektes Timing. Also ich habe dann auch mal irgendwann zum Spaß gesagt, weil wir es jetzt 12 Jahre nicht geschafft haben zu heiraten. Und jetzt heuer hätte es eigentlich sein sollen. Jetzt haben wir ja nur standesamtlich geheiratet und kirchlich auf nächstes Jahr verschoben. Hätte eigentlich auch heuer im Sommer passieren sollen. Ich habe dann irgendwann zum Spaß gesagt, wo wir es dann verschoben haben, haben wir gesagt, ja gut, jetzt haben wir es 12 Jahre nicht auf die Reihe gebracht. Jetzt können wir es ein Jahr auch noch warten. Und jetzt haben wir es halt einfach verschoben. Aber wir werden es auf jeden Fall hoffentlich, wenn alles soweit wieder in Ordnung ist, nächstes Jahr nachholen, weil wir auch einfach Freunde und Bekannte haben, auch aus dem Ausland, aus Amerika, aus Kanada, die wir sehr, sehr gerne bei der Hochzeit dabei hätten. Und das war halt einfach jetzt nicht möglich mit der ganzen Corona-Sache, dass die da einfliegen und das so unkompliziert wie möglich abläuft. Deswegen soll es ja ein schöner Tag sein, der beste Tag im Leben, sagt man immer. Und dann wollen wir es auch speziell haben und die Leute dabei haben, die wir gerne dabei haben wollen.
Ja, aber ihr habt das wahrscheinlich schon geplant gehabt. Also im Februar dann
abzusagen,
da muss ja eigentlich schon alles stehen.
Ja, wir waren komplett durch. Also wir haben es auch, die Hochzeit war geplant jetzt für Anfang August eigentlich. Haben natürlich die Entwicklung so weit wie möglich abgewartet, haben natürlich dann auch mit Band und Location und alles dann geredet und versucht zu schauen, dass wir eine bestmögliche Lösung finden. Und wo dann feststand, dass es halt einfach nicht passt. Und dann kam halt auch die Situation dazu, dass wir dann auch weitergespielt haben drüben und es dann auch genau in diese Phase reingefallen ist. Dann haben wir gesagt, okay, ich glaube, es war irgendwann im Mai oder so, Mai oder Juni, haben wir dann gesagt,
war schon spät.
Und waren alle super verständnisvoll, also speziell Location. Die haben uns dann auch gesagt, wenn wir die Location halten wollen für nächstes Jahr, geben sie uns dann nochmal einen Rabatt und so und wenn wir es nicht canceln und wir haben das dann einfach komplett inklusive allen drumherum auf nächstes Jahr verschoben. Jetzt ist ein Tag früher, aber es passt so hoffentlich und hoffen wir, dass das bis dahin wieder passt soweit.
Und es wäre in der Heimat gewesen hier
im Großraum München? Genau, also im Großraum München hat man gefeiert und haben da auch, wie gesagt, Kirche hat man schon alles, also war einfach alles schon bereit, wenn man Meine damalige Freundin, jetzt verheiratete Frau, hat sich schon zurückgelehnt gehabt, weil die haben ja den meisten Stress oder machen sich da mal den meisten Stress in der Planung. Und da war es dann eigentlich alles soweit fertig und dann kam wieder der Stress, was machen wir jetzt? Und dann haben wir eine ganz gute Lösung gefunden und es wird dann schon hinhauen.
Vor allem, es hängen ja auch Kosten eigentlich meistens dann dran. Ja. Eine Hochzeit ist teuer, das habe ich letztes Jahr am eigenen Leib erfahren dürfen. Auch bei uns. Deswegen kann ich ja auch einschätzen, im Februar, da war schon alles komplett fertig geplant und das ist dann schön, man freut sich, man macht sich Stress, man freut sich aber auf den großen Tag und Ihr habt dann standesamtlich geheiratet.
Genau, wir haben dann die standesamtliche vorgezogen, eben weil ich wieder rüber musste zu den Playoffs von der NHL. Und dann haben wir gesagt, okay, dann versuchen wir das jetzt dieses Jahr noch zu machen, dass das auch erledigt ist so ungefähr, dass wir auch eine Sicherheit haben für die Kinder und alles, weil blöd gesagt, du weißt ja nie, was passiert. Und deswegen haben wir gesagt, dann machen wir das, dann haben wir das jetzt auch abgehakt und können dann nächstes Jahr einfach in Ruhe die kirchliche Hochzeit dann machen und dann ist das dann auch voll in Ordnung so.
Du bist ja hier in München aufgewachsen, in Geretsried, hast du gesagt. Geretsried war auch deine erste Station im Eishockey. Wann merkt man, nee, ich will nicht Fußball spielen, ich will nicht Tennis spielen, ich möchte Eishockey spielen? Das ist ja jetzt auch nicht so der erste Beruf eines jungen Kerls.
Ja, es ist ganz lustig bei mir gewesen. Also ich habe zwei ältere Brüder und der mittlere hat damals, kam Eishockey noch im Free-TV, leider ist es ja mittlerweile nicht mehr so oft im Free-TV zu sehen, und saß damals vorm Fernseher und es kam Eishockey im Fernsehen. Und hat dann zu meiner Mama gesagt, du pass auf, nicht in dem Ton, aber hat gesagt, ich würde das auch gerne spielen, was sie da spielen. Und dann hat meine Mama gesagt, gut, dann, dass alle drei aufgeräumt sind so ungefähr, melde ich gleich alle drei an und dann spare ich mir das hin und her fahren die ganze Zeit so ein bisschen und die Jungs kommen raus und machen was, bevor sie jetzt auf der Straße den ganzen Tag rumhängen. Und ich war halt glücklicherweise der Jüngste mit drei damals. Und dann hat sie uns da nach Geretsried gefahren. Ja, ich habe dann irgendwie, keine Ahnung, hat einfach gepasst. Ich habe auch nebenbei Fußball gespielt. Also ich habe Fußball gespielt. In Deutschland spielt jeder Fußball. Jeder kriegt einen Ball und jeder kann gegen den Ball treten. Und ich habe dann auch Fußball gespielt, auch im Verein. Ich war dann sogar Zugspitzauswahl eine Zeit lang. Und dann, wo es dann Richtung, ich glaube, was war das, Oberbayern-Auswahl ging oder so, musste ich mich entscheiden. Ich habe teilweise beim TuS Geretsried damals Fußball gespielt und Eishockey. Ich habe dann in der Früh, Sonntagvormittag Fußball gespielt und am Nachmittag dann ein Eishockey-Turnier. Also war volle Programm bei mir und irgendwann kam dann eben der Punkt, ich glaube mit 14, 15, wo ich dann auch Bayern-Auswahl im Eishockey gespielt habe, wo ich mich entscheiden musste und dann kam irgendwie so der Gedankengang, okay, was macht dir mehr Spaß, in welche Richtung könnte da vielleicht wirklich was gehen oder so. Und im Fußball ist ja wirklich auch extrem schwer, noch viel schwerer als im Eishockey in Deutschland. Und irgendwie hat mir das auch damals noch mehr Spaß gemacht. Ich war immer so ein Spieler, der auch gerne ein bisschen körperbetonter spielt. Und deswegen war Eishockey einfach die Sportart, die ich dann auch machen wollte. Und glücklicherweise hat es ganz gut funktioniert bis dahin.
Ja, im Eishockey können ja mitunter auch mal ganz schön die Fetzen fliegen.
Ja, gehört dazu. Und ich, wie gesagt, ich bin ein großer Fan davon. In Nordamerika ist es noch ein bisschen extremer, wenn man die kleine Reisfläche drüben, dann scheppert es noch ein bisschen mehr. Dann gibt es auch die Faustkämpfe für die Zuschauer. Wenn du da jemals beim Spiel warst in Nordamerika, in der NHL, da ist es nicht am lautesten, wenn ein Tor fällt, sondern meistens am lautesten, wenn da ein Fight ist. Und das ist halt diese Mentalität und auch dieses, was mich reizt und was mir auch Spaß macht und auch mal einen ordentlichen Check fahren und so, das gehört einfach dazu. Und ja, das ist so, was die Schnelligkeit des Sports ist, einfach ein Live-Sport, den muss man sich im Stadion anschauen. Im Fernsehen als Laie ist immer ein bisschen schwierig, weil es doch alles relativ schnell geht und der Puck relativ klein ist. Deswegen Live-Sportart und da scheppert es eigentlich immer. Es ist immer eine coole Stimmung, es ist gute Atmosphäre und ja, es macht einfach Spaß, den Sport auch zu spielen.
Aber dafür muss ich sagen, wir sitzen uns ja gegenüber, natürlich im nötigen Abstand, aber das Gesicht sieht noch ganz in Ordnung aus.
Ja, also ich habe Gott sei Dank, toi toi toi, sage ich mal, ich habe die ein oder andere Narbe natürlich, aber es gibt ja gute Ärzte mittlerweile, die es ganz gut nähen. Also ich habe hier über der Augenbrauen habe ich eine, glaube ich, mit 8 oder 10 Stichen, da siehst du gar nichts mehr. Also das ist wirklich auch innerhalb von der Lippe, aber ich habe noch alle Zähne, Gott sei Dank, mit Mundschutz und alles. Ja, einfach Glück gehabt, glaube ich.
Und sonst mit Verletzungen auch bisher?
Ja, klar, ich weiß gar nicht, ich habe 6 oder 7 Gehirnerschütterungen bestimmt gehabt, vielleicht noch die ein oder andere mehr, wo du halt einfach nicht so mitbekommen hast, aber das ist jetzt auch mittlerweile ein Riesenthema drüben mit den Gehirnerschütterungen und da wird bei jeder Situation wirst du eigentlich rausgenommen und musst ein Protokoll durchgehen. Gibt auch bei eigens Eingesetzte von der Liga sozusagen eine Spotter für Gehirnerschütterungen, wenn jetzt irgendwo bei irgendeiner Situation, bei irgendeinem Check Kontakt mit dem Kopf da war, müssen die dich eigentlich sofort von der Bank runterziehen in die Kabine und dann musst du so einen bestimmten Test machen, der dauert halt 10 Minuten und dann, wenn du den bestehst, dann darfst du wieder raus und wenn nicht, dann ziehen sie dich aus dem Spiel raus und solche Sachen. Also für die drüben ist es wirklich ein Riesenthema mittlerweile. Ich habe mir die Schulter mal rausgesprungen. Der ein oder andere Knochenbruch, Nase gebrochen, sieht man, glaube ich, das ein oder andere Mal. Und dann Handgelenk hatte ich jetzt erst vor ein paar Jahren eine OP. Aber im Großen und Ganzen muss ich es wirklich sagen, ich habe schon Innenband mal auch gerissen gehabt, aber so die Riesensachen, Gott sei Dank, so Kreuzbandriss, Gott sei Dank noch nichts gehabt. Ja, muss man schon froh sein.
Das ist wirklich auch beeindruckend jetzt in der NFL, da kriege ich das jetzt mehr mit, dass das dann natürlich, sobald da irgendwo Kopf-an-Kopf-Kontakt werden, die rausgezogen müssen in das ominöse Zelt, wo sie dann untersucht werden. Und das ist natürlich spannend, mal so aus erster Hand zu erfahren, wie das beim Eishockey in der NHL
ist. Ja, es ist wirklich extrem. Ich glaube, es ist in Amerika. Es gab in der NHL auch die ein oder andere Sammelklage dann auch mit Spielern, die da Probleme hatten im Nachhinein der Karriere und dann auch mit Schmerzmitteln das behandelt haben und dann ja auch der ein oder andere, genau, Folgeschäden und auch der ein oder andere mit Depressionen zu kämpfen gehabt hat und Alkohol dazugekommen ist. Und in Amerika war das dann einfach schwierig, deswegen sind die sehr, sehr, sehr sensibel mittlerweile. Und es ist wirklich so ein Standardtest. Also du musst auch vor jeder Saison so einen Computertest machen, wo du dir dann verschiedene Farben mit verschiedenen Formen merken musst, Wörter merken musst. Also es ist wirklich extrem aufwendig gestaltet, dass du diese Baseline halt hast und wenn dann was passiert, dann musst du den Test auch wieder machen, um rauszufinden, wie weit du weg bist von der Baseline zum Beispiel. Und musst halt wirklich eine Woche, ich glaube, es dauert in der Regel nach einer Gehirnerschütterung 7 bis 10 Tage, bis du wieder spielen darfst, wenn alles passt. Dann geht's los mit einem locker Fahrradfahren, 10 Minuten, wenn du da keine Beschwerden hast, kein Kopfweh, kein Schwindel. Dann ist der nächste Step, ist dann ein bisschen härter Fahrradfahren, dann vielleicht ein Workout, dann darfst du aufs Eis ohne Körper, dann darfst du aufs Eis mit Körperkontakt und dann darfst du erst ins Mannschaftstraining wieder einsteigen. Und wenn dann alles passt, dann darfst du auch wieder spielen. Aber es ist halt wirklich ein Prozess, der dauert 7 bis 10 Tage.
Das ist ja noch gut. Ich kann nicht ein bisschen auf meiner Kopfverletzung. Ich habe mir 2018 das Jochbein gebrochen und beim Spielen tatsächlich nach 5 Sekunden im ersten Kopfballduell gleich direkt das Jochbein gebrochen. Und bei mir war es ähnlich. Also ich habe auch dann langsam angefangen nach der OP mit leicht Fahrradfahren und auf dem Stepper. Aber ich habe mit Sicherheit 4, 5 Wochen Schwindel gehabt, sobald ich irgendwie ein bisschen mehr belastet habe. Und deswegen, sowas gibt es bei uns noch nicht in Deutschland. Das ist sicherlich in den USA, kann ich ja nochmal gleich nachfragen, ausgelöst durch den Film Concussion.
Ja.
Hast du den gesehen?
Das war ein Riesenthema, ja. Also es kommt eigentlich in erster Linie auch übers Football, weil da halt einfach am meisten passiert ist. Im Eishockey war das immer so, auch so ein Thema, das man vielleicht ein bisschen unter den Teppich gekehrt hat, aber auch mittlerweile einfach auch riesengroß ist und da wird so vorsichtig damit umgegangen. Und ja, das ist an sich eigentlich wirklich gut, weil ich kenne auch Leute,
absolut.
Ich kenne Kumpels von mir, die auch Gehirnerschütterungen hatten und es war vielleicht nicht 6 oder 7, sondern es war vielleicht auch nur 1 oder 2. Und bei der zweiten hat es halt so brutal gescheppert, dass musste aufhören. Der, wenn sich nur körperlich minimal anstrengt, kriegt der Schwindel, kriegt der Kopfschmerzen, da ist sein ganzes Leben so ein bisschen ruiniert, sage ich mal. Und das ist halt schon brandgefährlich, wo du aufpassen musst. Da musst du froh sein, wenn die Liga und auch die Vereine mittlerweile da so vorsichtig mit umgehen, weil als Spieler selber, ich weiß es auch, du sitzt mal auf der Bank und kriegst da einen Check oder so und dann siehst du die berühmten Sterne mal kurz und setzt dich auf die Bank, schüttelst dich einmal und wenn einer kommt und fragt, ja, alles klar, gehst wieder raus. Also als Spieler würdest du nie sagen, ja, ich habe jetzt eine Gehirnerschütterung.
Natürlich nicht.
Und das ist halt, ich hatte auch Situationen, wo dann wirklich einmal in Toronto, es war noch so in so einem Nachwuchscamp, da haben wir Spiele gehabt und da hat mich einer mal brutal, also da in der Mitte vom Eis komplett zerstört und Helm runtergeflogen. Und ich kann mich dann auch ich habe das Spiel fertig gespielt. Das nächste, was ich halt weiß, war, dass ich in der Ecke dann die Scheibe, es war in der Mitte vom Eis und die nächste Situation, an die ich mich erinnern kann, war halt einfach ein Zweikampf in der Ecke. Und das ist mir dann erst bewusst geworden nach dem Spiel, als ich das Video gesehen habe von dem Check, dass danach noch mindestens 5 bis 15 Sekunden andere Sachen passiert sind, wo ich auch auf dem Eis war, die ich aber nicht mehr wusste. Und dann erst diese 5 bis 15 Sekunden später kam dann der Zweikampf in der Ecke, an den ich mich dann wieder erinnern kann. Und die ganze Zwischenzeit davon fehlt einfach. Die hätte ich, wenn ich das Video nicht geschaut hätte, hätte ich gar nicht gewusst, dass da was passiert ist zwischendrin. Und ich habe das Spiel fertig gespielt, das ist jetzt aber auch schon 12, 13 Jahre her, da war das noch nicht so extrem. Und nach dem Spiel hast du dann schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und da habe ich dann danach auch nicht mehr gespielt.
Zeigt aber auch, wie gut du als Sportler auch die Sportart kannst und instinktiv einfach handelst, in den 15 Sekunden auf Schlittschuhen zu stehen, wahrscheinlich auch noch irgendwie, vielleicht mal sogar einen Ballkontakt oder einen Puckkontakt, wie man sagt.
Ja, das wie gesagt, wenn ich das im Video nicht gesehen hätte, dann, das war auch eine Situation bei der Heim-WM in Deutschland 2010, Halbfinale gegen Russland, auch relativ früh im Spiel, ich glaube nach 8 oder 10 Minuten, hat mich einer da von hinten zusammengefahren in die Bande. Da war es dann so weit, dass ich gar nicht mehr aufstehen konnte. Das gibt so ein lustiges Video auf YouTube. Das kann man sich anschauen. Im Nachhinein ist lustig.
Wir packen es in die Shownotes.
in dem Moment war es nicht so prickelnd, aber es war wirklich, da siehst du, wenn die Kamera auf mich zeigt, versuche ich aufzustehen, aber da hast du einfach gar keine Kontrolle mehr über deinen Körper und warst einfach komplett, siehst du einfach durch den Körper durch, sag ich mal, oder durch die Augen. Wenn ich da jemanden angeschaut habe, der hat gesagt, der redet mit dir und der schaut durch dich durch. So ungefähr. Und das sind schon so ein bisschen gefährliche Sachen, aber wie gesagt, im Nachhinein mittlerweile ist es ein großes Thema und da sind wir schon sehr sensibel mit dem Thema mittlerweile, was gut ist.
Damit du auch noch länger spielen kannst. Du bist jetzt 32 Jahre alt und seit wie vielen Jahren im professionellen Eishockey?
Mein erstes Jahr Profi, wo ich sage, also ich habe ja die Fachoberschule dann fertig gemacht in Tölz. Mein erstes Jahr Profi, zweite Liga war mit 16, 17 damals. Genau, und jetzt sind 16 Jahre fast. Ja.
Und da sollen noch ein paar Jahre dazukommen.
Ja, wäre schön, wenn noch das eine oder andere Jahr dazukommt. Es muss natürlich auch verletzungsfrei bleiben, das ist das Wichtigste. Und solange es Spaß macht halt. Ich habe oft gesagt, oder ich sage eigentlich immer, das ist so meine Liebe, sage ich mal, zum Sport. Und soll für mich ein Hobby bleiben irgendwo. Klar, es ist auch irgendwo ein Beruf, aber sobald es wirklich, wenn ich in der Früh aufstehe und sage, boah, es gibt immer Tage, wo du sagst, boah, heute fällt es mir ein bisschen schwer, aber wenn ich irgendwann mal aufstehe und sage, ich habe eigentlich gar keinen Bock ins Stadion zu fahren und auf Training oder Spiel oder so, und wenn es irgendwo zum Thema wird, wo es wirklich nur noch Beruf ist und das keine Leidenschaft mehr ist, dann bin ich auch so frei und auch so ehrlich zu mir selber, dass ich sage, okay, dann macht es keinen Sinn mehr, dann höre ich lieber auf, weil dann kann ich auch nicht mehr die beste Leistung abrufen. Ich bin ein sehr emotionaler Spieler, der viel mit Leidenschaft spielt, und wenn das fehlt, dann bin ich auch nur noch die Hälfte wert, und dann muss ich auch so ehrlich sein, dass ich in den Spiegel schaue und sage, okay, dann macht es keinen Sinn mehr, dann ist es einfach verlorene Zeit und verschenkte Zeit irgendwo.
Du hast ja, wie gesagt, schon 200 NHL-Spiele. Ich habe gerade mal, während du erzählt hast, jetzt hier mal auf dem Blatt, das ich hier nebenbei liegen habe, mal die Weltmeisterschaften gezählt, bei denen du alles mitgespielt hast. Es sind vier Junioren-Weltmeisterschaften und fünf Herren-Weltmeisterschaften 2010, 2011, 16, 18, 19. Dazu noch einmal Olympia und einmal eben nicht Olympia.
Ja, genau.
Ist schon in 16 Jahren nicht nur sehr beeindruckend, sondern du hast auch schon einiges erlebt.
Ja, also ich hatte das Glück, dass ich bei der Olympiade 2010 dabei sein durfte, in Vancouver damals, Kanada. Und da muss ich wirklich sagen, das war bisher von der Karriere her das geilste Highlight. Einfach da dabei sein, auch weil Eishockey in Kanada einen Stellenwert hat wie Fußball bei uns in Deutschland. Da ging es wirklich, da sind wir da hingekommen und da war wirklich Eishockey Nummer 1. Und ich glaube, wenn die Kanadier damals nicht die Goldmedaille geholt hätten, dann wäre es egal gewesen, wie viele andere Goldmedaillen die geholt hätten. Eishockey war so von Haus aus der größte Punkt, und da haben alle drauf geschaut, und deswegen war es einfach geil, da dabei zu sein 2010 auf jeden Fall.
Und du hast gerade schon gesagt, ins olympische Dorf einzuziehen, das ist ein Highlight. Erzähl mal, wie kann man sich das als Nicht-Olympionike vorstellen? Viele Sportler schwärmen davon, sowohl bei den Sommerolympiade als auch bei der Winterolympiade. Was passiert da? Wohnen da alle zusammen in einem Haus? Ist das nur ein Treffpunkt für die ganzen Sportler? Ist es wie so ein großes Wohnzimmer? Wie lernt man sich untereinander kennen? Das ist natürlich auch wahrscheinlich ein wahnsinnig großer Respekt voreinander und mit Sicherheit aber auch ein großes Interesse an den jeweiligen anderen Sportler, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, das war wie so eine kleine Stadt, war das damals. Hier mittlerweile in Vancouver, das war direkt am Wasser, haben die da neue Wohngebäude aufgezogen, und da hat dann in jedem Haus hat dann eine Nation gewohnt. Also wir waren halt Team Deutschland und haben alle Sportarten in dem einen Haus gehabt. Und neben uns waren dann die anderen Nationen, und das war wirklich wie so eine kleine Stadt. Dann hast du diese riesen Mensa gehabt, wo es was zu essen gab. Da war auch ein McDonald's drin, lustigerweise, aber natürlich einer der größten Sponsoren. Und da waren halt am Anfang, die ersten Tage, waren da alle zu, innerhalb der Nationen gehockt, also Deutsche, nur Deutsche zusammen, dann die Schweden, dann da wieder die Nation, da wieder Nation. Und nach 3-4 Tagen war das auf einmal alles durcheinander. Wir waren dann mal irgendwann mit kanadischen Rotland zusammengehockt, dann warst du da wieder mit irgendwelchen Bobfahrern von der Nation zusammengehockt, hast beim Essen geredet. Das war dann irgendwann wirklich wie so eine große Familie und klar bist du auch irgendwo in der Sportart, wo du jetzt da bist, Konkurrenten, aber es war trotzdem irgendwie familiär und einfach wie so eine kleine Stadt auf jeden Fall. Und das war schon speziell und irgendwie im Nachhinein halt einfach echt ein geiles Erlebnis und ich hoffe, dass ich nochmal irgendwann dabei sein darf.
Hand aufs Herz, wie professionell lebt man in der Zeit?
Ja, beim Eishockey musst du ein bisschen aufpassen, weil unser Turnier bei der Olympiade geht eigentlich wirklich so lang, bis die Gold. Ich glaube, der letzte Tag ist das Goldmedaillenspiel. Es gibt natürlich andere Wettbewerbe oder Sportarten, die haben, glaube ich, am zweiten Tag schon ihr Finale und sind dann fertig. Und da waren ja welche dabei, die waren, sind noch ein paar Tage da geblieben und. Ja, das ist dann auch ein bisschen ausgeartet, glaube ich. Aber bei uns war es wirklich, du musst schon aufpassen. Klar, wir sind dann auch mal zum McDonald's gegangen oder so schnell, weil es ist ja immer auf. Kannst ja immer reingehen, immer was essen, aber versuch dann schon so professionell und vernünftig wie möglich zu leben. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich war kein einziges Mal bei McDonald's, würde ich lügen.
Ja, McDonald's geht ja noch. Aber welche Nationen oder welche Sportler sind so die härtesten am Glas? Kann man das pauschal sagen?
Ich glaube, ich glaube, dass die Bobfahrer ganz gut unterwegs sind. Ich muss auch, ich will jetzt da nicht den Heiligenschein über die Eishockeyspieler legen, weil uns schmeckt da mal ein Bier auch immer ganz gut oder zwei. Da hat man auch schon die ein oder andere Fete dann auch im deutschen Haus, wo wir eingeladen waren. Und ja, du musst dich halt einfach schon einigermaßen vernünftig aufführen. Aber ich glaube, wenn du da jetzt siehst, ich habe es leider nur gesehen, die Party mit der Silbermedaille, die jetzt 2018, die sie geholt haben in Südkorea, mit den Bobfahrern, die, glaube ich, Gold geholt haben. Ich glaube, dass die Bobfahrer waren zusammen. Da ist schon abgegangen. Und da haben die im Nachhinein schon gesagt, puh, im deutschen Haus, ich weiß nicht mehr, ob wir das nochmal zeigen können oder ob wir das, wie wir das sauber bekommen. Und ja, das sind halt einfach so spezielle Momente. Aber ich glaube, da kann auch keiner irgendwas, auch glaube ich, keiner irgendwie böse, wenn du so einen Moment hast, dass du Silber holst beim Eishockey, was noch nie da war, oder Gold, halt auch einfach eine Goldmedaille. Wenn du da feierst, ist, glaube ich, keiner böse.
Ja, du hast gerade schon die Silbermedaille 2018 angesprochen. Du warst da nicht dabei. Ja. Wie schlimm war das? Du hast im Vorgespräch schon erwähnt, dass ihr da nicht mitspielen durftet.
Ja, genau. Warum? Also es gibt ja den Weltverband, die IHF und eben die NHL. Und die Jahre zuvor, also 2014 in Sochi, haben wir uns ja leider nicht qualifiziert mit Deutschland. Und 2010 war ich noch dabei und ich glaube, Turin war dann auch nochmal die NHL dabei. Und da war es halt immer so, dass die einen Deal gehabt haben mit der NHL und der IHF. Da ging es auch um hohe Versicherungssummen. Dann geht es darum, dass die Liga in der NHL pausieren muss, also extra eine Pause machen muss. Und da fallen natürlich viele Spieler, die vielleicht nicht dabei sind, haben dann einfach 2 Wochen frei. Und die Besitzer auch von den Vereinen sagen in der NHL, okay, meine Top-Spieler sind dann alle kurz vor den Playoffs, die normalerweise im April anfangen, sind ja nochmal bei so einem Turnier dabei, wo viele Spiele in kurzer Zeit da sind, wo sie viel quasi um die Welt reisen müssen. 2018 speziell nach Südkorea wäre es natürlich schon eine abartig lange Reise gewesen. Und einfach mitten in die Saison, noch nach 60 Spielen, eine Olympiade reinhauen, wo du 8 Spiele vielleicht in 12, 13 Tagen hast, wo die Top-Spieler halt spielen müssen und dann eventuell angeschlagen oder verletzt zurückkommen, bevor es in die Playoffs geht, waren viele Besitzer einfach nicht bereit, das Risiko einzugehen, war es ihnen nicht wert und dann konnte man sich leider nicht einigen und dann war halt die NHL ausgesperrt.
Ja, aber für dich als Sportler sehr bitter. Ich meine, du bist Stammspieler der Nationalmannschaft und darfst dann bei einer Olympiade nicht mitspielen.
Ja, es ist bitter. Also es gab auch viele Spieler, die das kommuniziert haben, dass sie nicht damit zufrieden sind oder halt absolut, sauer waren. Das war halt einfach nicht ideal, aber es im Endeffekt muss man auch sagen, war es fürs deutsche Eishockey jetzt speziell überragende Leistung. Man kann nicht sagen, ob das so passiert wäre, wenn alle NHL-Spieler dabei gewesen wären, weil dann ist halt wirklich die Spanne zwischen einer deutschen Nationalmannschaft und Kanada-Mannschaft, wenn die ihre Top-Spieler dabei haben, dann wird es schwer. Wir haben 2010 gegen Kanada gespielt, haben 8-2 auf den Sack bekommen, wo die Top-Spieler dabei hatten. Da muss schon alles passen. Also da muss wirklich alles passen. Und sowas perfekt fürs deutsche Eishockey, Silbermedaille geholt, einen brutalen Schub reingebracht in den Sport hat. Das war ein Wahnsinnserlebnis. Die Jungs haben da Gigantisches geleistet. Ich glaube, viele Leute haben sich auch so in der Nacht aufgestanden, die sonst nie Eishockey schauen, haben sich angeschaut, Halbfinale, Finale. Waren, glaube ich, 2 Minuten oder 3 Minuten weg von der Goldmedaille. War gigantisch, einfach eine überragende Leistung. Und fürs deutsche Eishockey hat es mich dann einfach, klar, ärgerst du dich irgendwo, dass du nicht dabei sein kannst, speziell wenn du dann Silber holst. Aber im Großen und Ganzen hat er einfach überwiegt, dass fürs deutsche Eishockey was geleistet wurde, was noch nie da war und was der Sportart auch geholfen hat und hoffentlich immer noch weiterhilft.
Du bist im Löwenumfeld das erste Mal, glaube ich, so ein bisschen medial in Erscheinung getreten. Hast du dich sozusagen als Fan geoutet, als du vor der Weltmeisterschaft 2016 einen Spruch getätigt hast, dass euer Spiel mit der Nationalmannschaft gegen Russland ähnlich anzusiedeln wäre, wie wenn 60 gegen Barcelona spielt.
Ja, ich glaube, der Reporter war, glaube ich, aus NRW und ich glaube, der hat irgendwie gemeint, irgendeine Mannschaft aus NRW, ich weiß gar nicht mehr, zweite Liga, glaube ich, auch, und hat dann gemeint, ja, es ist das Duell David gegen Goliath, so ungefähr wie beim Fußball, wenn man es vergleichen kann, weil das machen sehr gerne die Reporter beim Eishockey, dass immer der Fußballvergleich reingezogen wird, dass vielleicht der ein oder andere auch einen leichteren Bezug bekommt oder das leichter einordnen kann. Und hat dann, glaube ich, eben gesagt, Mannschaft XY gegen Barcelona so ungefähr. Dann habe ich gesagt, ja, wenn du schon den Vergleich ziehst, dann mach mal bitte 60 gegen Barcelona. Und ja, das ist irgendwie so ein bisschen hängen geblieben und bin ich jetzt auch nicht sauer drüber, weil ich bin, seit ich klein bin, 60er-Fan und durch blau und ja, da ist die ganze Familie eigentlich und das wird sich auch nicht mehr ändern.
Jetzt nimmst du mir schon die nächste Frage weg. Nein, aber die ganze Familie ist blau und quasi groß geworden.
Ja, ich bin ja damals, das ist ja auch ein ganz so der Klassiker, die Geschichte, vom Kindergarten heimgekommen. Da war ich gerade am Anfang mal mit 4 Jahren oder so im Kindergarten. Und im Kindergarten war jeder Bayern-Fan irgendwie von meinen Kumpels. Und irgendwie bist du als junger Mensch hast du ja noch keinen eigenen Willen so ungefähr und springst ja damit auf, wo jeder so ein bisschen vorreitet. Und ich bin dann heimgekommen und mein Papa ist dann damals heimgekommen von der Arbeit. Und hat dann Brotzeit gemacht und ich bin runtergekommen von meinem Zimmer und habe dann gesagt, du Papa, ich bin jetzt Bayern-Fan übrigens, gell? Und dann hat er wirklich aufgehört zu essen und mich so angeschaut und dann hat er gesagt, ja, das bist du nicht. Und hat dann wirklich so gesagt, ja, der Opa war schon 60er, dem sein Opa war schon 60er und wir sind 60er und bei uns ist jeder 60er und du bist jetzt auch 60er. Und dann habe ich ab dem Zeitpunkt war das für mich eigentlich erledigt. Da war ich dann 60-Fan mit Haut und Haar und habe da wirklich von klein auf, wir waren bei jedem Tag der offenen Tür, sind mal reingefahren. In Geretsried war mal ein Vorbereitungsspiel. Da war ich dort im Stadion. Das war mein erstes Spiel, wo meine Brüder und mich, unser Vater mitgenommen hat, war, glaube ich, damals zweite Liga noch im Grünwalder Stadion. Ich glaube, gegen Homburg oder so war das damals. Oder Hannover, ich weiß gar nicht mehr genau. Und die Kappe, die mein Vater mir damals gekauft hat, so eine ganz alte weiße Kappe, da steht einmal Löwe, immer Löwe drauf mit so einem blauen Schirm, die liegt immer noch zu Hause. Und der Schirm jetzt war nicht mehr blau, sondern so ausgewaschen weiß, aber die liegt immer noch zu Hause. Und ab dem Zeitpunkt einfach, gut, Grünwalder Stadion ausverkauft, ja, seitdem war ich da gefangen irgendwie. Und mein Bruder ist auch, also der Mittlere ist auch ein riesen 60er-Fan, der hat auch lange eine Dauerkarte gehabt, seit ein paar Jahren jetzt nicht mehr. Auch arbeitstechnisch, weil er nicht mehr so viel Zeit hat, aber der war auch immer in der Kurve gestanden. Mit dem bin ich auch öfter auswärts gefahren und ist einfach eine Leidenschaft, die Leidenschaft.
Ja, den Spruch, den habe ich, glaube ich, auch schon des Öfteren gehört, aber auch schon angewandt. Auf wie viele Spiele kommst du so in der Saison?
Ja, wenn ich da bin, natürlich meistens nur im Sommer. Ich schaue natürlich so, Pokalspiele waren dann immer einfacher, weil die Pokalrunde immer losgegangen ist, bevor die Saison losgegangen ist, also die Fußballsaison. Und dann bin ich immer relativ zeitig dann auch rüber. Vielleicht war ich noch im ersten, zweiten Spieltag da. Ich habe dann immer gehofft, dass die ersten 3 Spiele, der erste Spieltag ein Heimspiel ist und der 3. Spieltag, dann kann ich immer zu beiden gehen. Ich war damals jetzt kurzfristig bei der Regionalliga-Saison beim ersten Spiel in Memmingen auch dabei, wo ein Kumpel von mir kannte, glaube ich, auch wieder jemand, der uns dann Karten besorgt hat, weil es ja auch unmöglich war, fast Karten da zu bekommen. War dann auch am Ende dann, glaube ich, nochmal beim Heimspiel gegen Ingolstadt, gegen die zweite damals, und bin dann wirklich ein paar Tage später dann rübergeflogen und bin dann zurückgekommen. Wir sind ausgeschieden, waren dann bei der Weltmeisterschaft, und wo dann klar war, wann du ungefähr, oder wo absehbar war, wann wir ungefähr zu Hause sind, habe ich dann natürlich auch verfolgt, dass 60 dann in die Relegation gekommen ist zu dem Zeitpunkt, und dann war mein erster Anruf irgendwie, wie kann ich an Karten kommen für beide Spiele. Also ich bin auch nach Saarbrücken gefahren mit meinem Bruder und war dann auch beim Heimspiel dabei, und das war ja auch, also, jetzt 60 technisch gesehen, ich war damals auch gegen Leeds United im Stadion in der Champions League Quali, war dann leider, vielleicht war es auch meine Schuld, ich bin dann in der Halbzeit aufs Klo gegangen, und da musste man damals im Olympiastadion ewig anstehen. Und ich habe es 1-0 verpasst, weil es gleich nach der Halbzeit gefallen ist. Und irgendwie haben wir dann 1-0 verloren, glaube ich. Und ja, da habe ich mir selber nie verziehen, dass ich da auf Toilette gegangen bin.
Nein. Jetzt wissen wir, woran es lag.
Genau, nee, aber war damals schon dabei. Und ich war dann auch in Saarbrücken eben. Und das war ja, also von meinen 60-Erlebnis oder Erlebnissen, die ich bisher hatte, war die Relegation und das Heimspiel im Grünwalder Stadion, auch die Party danach, brutal. Also das war wirklich 60, wie es lebt und lebt, und es war einfach gigantisch zu sehen, was der Verein für eine Strahlkraft immer noch hat und einfach für eine Power hat, auch in der vierten Liga. Du steigst einfach von der vierten Liga in die dritte auf, und da vor dem Stadion sind da 15.000 Leute und feiern das. Die Mannschaft war überragend. Das waren einfach Sachen, die bleiben hängen, und da weißt du dann auch wieder, warum du 60er-Fan bist. Also, weil das sind einfach Sachen, die kannst du beim Nachbarn gegenüber da. Ja, die werden deutscher Meister und zwei Leute sind da. Also das ist halt einfach die Leidenschaft, die da ist, und auch das Herzblut ist einfach 60, und das macht 60 aus. Und da habe ich da wieder gemerkt, dass ich den richtigen Verein habe.
Unbestritten einer der schönsten Tage, auch für mich. Ich glaube, für alle Fans in der jüngeren Vergangenheit sowieso. Ja. Wo bist du danach hingezogen? Durch Giesing, durch die Kneipen?
Ja, wir sind ein bisschen durch die Kneipen. Da war natürlich auch schon der ein oder andere Tropfen Bier dann im Spiel. Sind dann irgendwo auf was essen gegangen im Biergarten, und da muss ja auch, also es war ja emotional auch für euch wahrscheinlich noch mehr, so eine Achterbahnfahrt ein bisschen, sind dann auch wieder runtergekommen und ja, sind dann irgendwann, ich glaube spät Nachmittag oder Abend, dann auch nach Hause gefahren und zu Hause noch ein paar Bier getrunken, aber das war es dann auch, weil es war echt ein langer Tag, und irgendwann war es dann auch gut.
Du hast vorhin schon gesagt, du bist meistens so 2-3 Monate im Jahr in München, oder bist du, also du, die Zeit nutzt du zumindest für Urlaube.
Ja.
8 bis 10 Monate sozusagen die Saison. Wann ist so eine Eishockeysaison? Wann startet die? Wie startet ihr mit dem Training? Gibt es da auch Vorbereitungen?
Ja, also wir haben normalerweise, wenn ich jetzt nur Nordamerika nehme, wir fangen normalerweise, wenn jetzt nicht Corona ist, Mitte September an mit dem Camp. Haben dann 2 Wochen Trainingslager, wo am Anfang 60 Spieler da sind. Und dann wird dann nach und nach aussortiert. Also da gibt es dann nach 4-5 Tagen gibt's den ersten Cut. Wir fangen normalerweise nach 3 Tagen Training mit Vorbereitungsspielen an, haben dann in der Regel zwischen 6 und 8 Vorbereitungsspiele in 10 Tagen, wo dann rotiert wird, wo du wirklich teilweise 3 Spiele hintereinander spielst, aber Mannschaften bzw. die Vereine dann halt die Mannschaften durchrotieren, dass jeder spielen kann und du nicht 3 Spiele hintereinander spielst. Also ganz selten, dass du 3 Spiele hintereinander selber machst. Und desto näher du an die Saison hinkommst, desto kleiner wird der Kader natürlich, und zum Schluss musst du, glaube ich, 23 Leute melden, und das passiert dann normalerweise in der Regel einen Tag vorm ersten Saisonspiel, dass dann die letzten Cuts noch gemacht werden, also 1-2 Spieler, die wirklich noch eine Chance haben, wo man sich noch mal ein paar Tage anschauen will, hast dann noch 25 Leute, 26 Leute, 1-2 Tage vom Start von der regulären Saison, die dann Anfang Oktober losgeht, und dann geht es eigentlich, sobald das erste Spiel gemacht ist, geht es Schlag auf Schlag, also du spielst eigentlich wirklich fast jeden zweiten Tag. Hast vielleicht zwischendrin mal 2 Tage Pause, spielst viel Back-to-Back, also 2 Spiele hintereinander, wo du dann auch viel rumreist, also machst dann auch Roadtrips, also war Toronto, fliegst du immer an die Westküste, bist dann eine Woche oder 10 Tage unterwegs, spielst 4-5 Spiele, fliegst dann zurück, auf dem Rückweg spielst du noch in Boston, weil es halt auf dem Rückweg liegt einfach oder so, oder New York oder solche Sachen. Und an der Westküste war es genauso, wo ich in Anaheim war, war es auch so, dass wir einfach mal 2 Wochen an die Ostküste geflogen sind, da 6-7 Spiele gemacht haben, wieder zurückgeflogen sind, wo du es wirklich runterratterst und Ende oder Mitte April ist dann normalerweise die reguläre Saison vorbei nach 82 Vorrundenspielen. Und dann geht es eigentlich relativ schnell, 2-3 Tage später in die Playoffs. Und jede Runde Best of 7, also muss vier Spiele gewinnen. Und da kannst du dann nochmal, wenn du das komplett ausreizt, hast du dann nochmal 28 Spiele, sind 4 Runden.
Wahnsinn.
Und dann, wenn alles glatt läuft, hast du, wenn du einen Stanley Cup gewinnst, also die Meisterschaft, über 100 Spiele dann gemacht in der Saison.
Das erfordert natürlich einiges an Planung,
ja,
also, aber natürlich auch an Kraftreserven, also ja. Das ist ja Wahnsinn.
Also ich sage, zwischen den Spielen, Training oder so ist relativ, also die 2 Wochen Trainingscamp sind schon, also da sind schon zapfig, also da geht schon was. Also da ist nicht mit schnell hier 1-2 Tage mal ein bisschen reinfühlen, ein bisschen hier Dilli-Dalli so ungefähr, sondern da geht's, erster Tag sind die Tests, Fitness-Tests und dann geht es sofort los, aber dann volle Pulle, also wird dann meistens die 60 Spiele auf 3 Gruppen aufgeteilt, jeweils 20 und dann geht es ab. Also da ist nicht lang Zeit zum Erholen, sondern da gibt es nur Eis, zurück nach Hause, wieder Eis, zurück nach Hause. Also geht Schlag auf Schlag und unter der Saison fährst du natürlich die Intensität im Training relativ schnell auch ein bisschen runter, trainierst kürzer, also die längsten Trainingseinheiten sind dann vielleicht mal 45 Minuten oder so, 50 Minuten, wo du versuchst, so ein bisschen den Speed hochzuhalten, in Bewegung zu kommen. Dann haben wir meistens noch ein Morning Skate, also wie das Warmlaufen wahrscheinlich beim Fußball in der Früh, wenn du abends spielst oder so, so ein leichtes Anschwitzen. Und das ist, also Training ist wirklich Basics. Du kannst nicht mehr so viele taktische Sachen machen, du kannst versuchen, aber du spielst auch jeden zweiten Tag. Deswegen ist halt wirklich, du beendest das eine Spiel, dann machst du am nächsten Tag, hast Training, hast ein bisschen Review vom letzten Spiel, wo du ein bisschen Video machst und alles. Und am nächsten Tag ist Morning Skate und dann hast du schon wieder Vorbereitung auf den nächsten Gegner am Abend. Also da hast du dann von Unterzahl zu Überzahl Video, 5 gegen 5 Video und es geht einfach Schlag auf Schlag. Also bei mir ist manchmal so, ich weiß dann gar nicht mehr, gegen wen wir als nächstes spielen, so ungefähr, weil du halt einfach wirklich nur noch im Moment lebst. Und wenn mich einer fragt, du gegen wen spielst du da 3 Spiele in 3 Spielen, dann sage ich, man muss sich aus dem Spielplan schauen. Ich weiß es gar nicht, weil ich weiß jetzt, gegen wen wir als nächstes spielen, aber dann wird es schon wieder eng, weil du halt einfach wirklich im Moment lebst und das so einfach versuchst mitzunehmen, so gut wie es geht.
Ein krasses, aber auch beeindruckendes System Eishockey, das ich ehrlich gesagt noch nicht so wirklich verstanden habe. Aber es gibt ja auch diese Drafts. Du bist 2006 bist du von den Toronto
Maple Leafs
gedraftet worden, beim Entry Draft 2006. Wie kommt man in die Situation, dass man überhaupt da bei dem Draft teilnehmen kann?
Also bei mir war das so, dass ich in Tölz ja zweite Liga gespielt habe mit 16, 17 und wir dann damals in Essen gespielt haben, das weiß ich auch noch, in Essen gespielt haben. Ich bin im Bus gekommen, sind dann nach Hause gefahren und hinter mir saß ein Mitspieler, also damals ein alter Tscheche, der war 39 und tippt mir dann so auf die Schulter und sagt, gib mir so eine Visitenkarte rüber und sagt so, hier, Kumpel von mir ist jetzt Scout bei Toronto, hier ist seine Karte, nur dass du Bescheid weißt, dass die dich eben beobachten. Und das war so der erste richtige Moment, wo ich gesagt habe, da könnte was gehen Richtung NHL, also da bist du der erste Berührungspunkt. Klar sammelst du früher als Kind, hast auch so Karten gesammelt wie Autogrammkarten und so, aber oder spielst das Spiel auf der Playstation.
Wayne Gretzky natürlich.
Ja, genau, also du hast schon irgendwie immer, wenn du auf der Straße gespielt hast, warst du halt wie beim Fußball damals Romario oder Ronaldo oder was weiß ich, oder Roberto Baggio, warst halt beim Eishockey dann Wayne Gretzky oder Spieler XY. Aber das war so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, das könnte vielleicht mal was werden. Und ja, das war dann so der Blickpunkt. Ich hatte dann auch mal bei einer Nachwuchs-WM, sind halt die ganzen Scouts da und alles und beobachten dich und hatte dann auch mal ein Meeting mit dem Head Scout von Tampa Bay, wo die dich einfach kennenlernen wollen und alles. Und gibt es dann auch verschiedene Listen vorher, die dann erstellt werden von Scouts, wo sie so Rankings machen, wer wann vielleicht gedraftet wird, so eine kleine Vorschau oder vielleicht auch so eine Projektion, wie das laufen könnte. Und da war ich dann zum Schluss gar nicht mehr auf der Liste mit drauf und ich hatte dann auch nicht so die Erwartung, dass ich jetzt gedraftet werde. Habe dann am Abend zu Hause den Draft übers Internet damals verfolgt, die erste Runde, glaube ich, die ersten 2 Runden und bin dann irgendwann um eins oder so ins Bett und habe dann in der Früh nochmal einen Computer angemacht, einfach geschaut, wer alles gedraftet wurde, auch von den deutschen Spielern, weil ein paar dabei waren, die die Chancen hatten, und bin eigentlich gar nicht die Namen durchgegangen, sondern nur Geburtsort. Und dann dritte Runde durch, vierte Runde, irgendwann hängen geblieben bei Munich, Germany, und habe mir gedacht, oh, schau mal, ein Deutscher aus München ist ja cool. Und bin dann so rübergegangen, bis ich dann den Namen gelesen habe, dann musste ich nochmal nachlesen. Habe ich nochmal weggeschaut, dann musste ich nochmal nachlesen und dann habe ich gesagt, das gibt's ja gar nicht. Und dann halt Toronto Maple Leafs und mein Name stand da und ich bin auch zu meiner Mama runtergelaufen, die war unten in der Küche und habe ich gesagt, Mama, mich haben sie gerade gedraftet. Und dann sagt sie, was ist denn das? Also die wusste auch, keine Ahnung gehabt. Und habe ich es halt versucht zu erklären und es hat wirklich 10 Minuten gedauert, da hat mich der Scout eben angerufen, der mir damals die Karte gegeben hat oder von dem ich damals die Karte bekommen habe. Hat er gesagt, herzlichen Glückwunsch, bla bla bla, und jetzt wird dich gleich der GM anrufen. Die wollen, dass du in dieses Nachwuchscamp im Sommer kommst, das ist so ein Prospect Camp, wo du einfach die Organisation kennenlernst, wo die Organisation den Spieler kennenlernt. Da hatten wir auch zum Beispiel Media Schooling, hatten wir da, waren bei so einem Kochkurs dabei, haben Aktivitäten gemacht, sind natürlich auch aufs Eis gegangen. Also habe ich brutal viel mitgenommen im ersten Jahr und in dem ersten Camp. Und so ist es so ein bisschen vonstatten gegangen. Dann bleibst du immer in Kontakt. Die haben dann deine Rechte so ungefähr, wenn du nach Nordamerika gehst. Ich habe dann aber noch, beziehungsweise ist man dann im Austausch und wir haben dann noch entschieden, dass ich noch, ich bin ein Jahr noch nach Regensburg gegangen, zweite Liga, und dann 3 Jahre nach Düsseldorf. Waren wie gesagt immer im Austausch und irgendwann in dem letzten Jahr in Düsseldorf habe ich dann die Olympiade gespielt und die Weltmeisterschaft 2010 zu Hause in Deutschland. Und danach war es dann so, ja, der ist bereit, den holen wir jetzt rüber. Und dann unterschreibst du den Vertrag und gehst dann fürs nächste rüber.
Aber wie kann man sich das vorstellen? Du hast bis 2006 gedraftet worden. Hast dann bei Toronto einen Vertrag unterschrieben?
Ja, du
bist
hast
dann aber direkt so ausgeliehen worden?
Ja, das war, also ich habe den Vertrag, also den offiziellen, richtigen Vertrag, habe ich erst 2010 unterschrieben. Vorher hast du immer okay, so, dass die deine Rechte behalten, müssen die dir immer so ein Standardangebot machen. Das unterschreibst du natürlich dann, weil du hast nicht wirklich eine andere Wahl. Und das habe ich dann halt immer unterschrieben und da haben sich die Rechte nochmal um 2 Jahre verlängert, okay, nochmal um 1 Jahr verlängert. Und dann war es halt wirklich so weit, wo da auch eine Entscheidung her musste, wo sie gesagt haben, okay, was machen wir jetzt, holen wir ihn rüber oder lassen wir ihn? Und in dem Jahr, in meinem letzten Jahr in Deutschland, ist es eigentlich echt gut gelaufen, eben mit Olympiade und auch Weltmeisterschaft, dass sie dann gesagt haben, okay, der ist bereit, den holen wir rüber. Und dann habe ich halt, bin ich dann im September dann rüber geflogen.
Und die investieren quasi in deine Karriere.
Genau, ja. Also für die ist es wirklich ein Investment. Dich. Genau, ja. Also die haben auch mich beobachtet, die haben Leute rübergeschickt von der Spielerentwicklung, so Player Development Coaches, die dann auch die Spiele, ich weiß, wie sie haben in Düsseldorf in Kassel gespielt, dann ist der Player Development Coach bei uns im Bus mitgefahren, unten, mit dem Doppeldecker unten, und hat mit dem Manager geredet von Düsseldorf und dann danach mit mir über Spiel und alles. Also die investieren da schon viel Zeit und auch vor allem viel Geld und hoffen natürlich, dass sich das irgendwie dann auszahlt. Und Gott sei Dank, bei mir hat es dann mit Toronto ganz gut funktioniert.
So, dass du jetzt seit 10 Jahren drüben bist in Nordamerika. Ich kann jetzt nicht sagen USA, weil es ist ja Kanada und USA. Du warst jetzt 5 Jahre in Toronto selber. 4 Jahre in, oder ja, fast 4,5 Jahre in Los Angeles, in der im Großraum Los Angeles. Wie ist das Leben da drüben?
Kanada ist anders wie Amerika, das muss man ganz klar sagen. Also einfach vom Lifestyle her noch ein bisschen anders. Toronto ist eine überragende Stadt. Meine Tochter ist auch auf die Welt gekommen und da hast du immer eine spezielle Verbindung. Wir haben auch viele Freundschaften. Die Kanadier sind ein sehr freundliches Volk. Natürlich Eishockey. Toronto ist ja eine Traditionsmannschaft, einer von den Gründungsmitgliedern der NHL. Da ist einfach pure Tradition, pure Leidenschaft, auch bei den Fans, kann man ein bisschen vergleichen wie bei 60 vielleicht, einfach die Leidenschaft ist riesig, die Fans wollen, dass der Verein Erfolg hat und alles, und das war schon gigantisch, das zu sehen, was das für eine Maschinerie auch ist, das ist ja wirklich ein Business da dann auch da drüben, das war schon Wahnsinn, und dann eben der Trade nach Kalifornien, der Lifestyle ist einfach ganz anders, es ist wirklich schön, das war wirklich geil da zu leben, die 4,5 Jahre. Hat brutal Spaß gemacht, auch viele Leute kennengelernt für die Zukunft oder für mein Leben, einfach irgendwo viele Freundschaften geknüpft. Und ja, war auch cool. Und dann kam jetzt eben kurz vor der Pause, der Corona-Pause, der Trade nach Nashville, Tennessee. und ist dann auch nochmal anders. Es ist einfach irgendwie da zentraler, viel Country-Music. Da hast du eine Bar nach der anderen mit Live-Musik und ja, es war nochmal eine andere Erfahrung. Leider ein bisschen kurz, aber ja, bis jetzt auch eine Zeit, wo ich sage, habe ich viel mitgenommen.
Und deine Frau hat dich immer begleitet?
Die waren jetzt eigentlich immer dabei, in Toronto speziell, dann auch in Anaheim. Jetzt das letzte Jahr haben wir es so gemacht, weil die Große auch in den Kindergarten gekommen ist in Deutschland. Die waren eine Zeit lang in Kalifornien im Kindergarten. Dann wollten wir sie nicht mehr hin und her ziehen zwischen Kalifornien und zwischen Amerika und Deutschland. Und dann haben wir uns halt dazu entschlossen, dass wir gesagt haben, okay, die Familie bleibt zu Hause, ich gehe mal alleine rüber erstmal. Und die kommen dann rüber, waren dann auch 2-3 Monate da, bis nach Weihnachten und sind dann nach Neujahr wieder heimgeflogen. Wir hatten dann von der NHL eine Woche mal eine Pause, wo ich dann heimgeflogen bin. Und dann haben wir es dann bis zum Ende der Saison dann so durchgezogen, auch aufgrund von Corona, weil die Reiserei ja dann nicht mehr so einfach war, dass ich jetzt dann auch alleine drüben war.
Corona ist jetzt nochmal ein großer Punkt, über den wir auch sprechen können. Aber der Draft nach Nashville, mit dem du jetzt sogar in den Playoffs gespielt hast, wie kann man sich das vorstellen? Also das ist ja, also ich habe schon mal mit Conny Abelshauser, der ja auch ein sehr großer Löwen-Fan ist, mal sich so ganz grob darüber unterhalten. Das kann tatsächlich passieren, dass du einfach einen Anruf bekommst, so, pack deine Sachen und morgen geht's ins Flugzeug oder in den Bus und du spielst ab morgen für einen anderen Club.
Ja, bei mir waren beide Geschichten. Also ich wurde ja zweimal getradet bisher, von Toronto nach Anaheim und von Anaheim nach Nashville. Beide Geschichten ein bisschen wild. Ich kann einfach die letzte Geschichte erzählen vom letzten Trade. Ich war in Anaheim, wir hatten einen Tag frei an dem Tag, an dem Trade Deadline Day. Hatten wir einen Tag frei und meine Brüder waren zu Besuch und ein Kumpel noch aus Düsseldorf. Und an dem Tag sind meine Brüder auch heimgeflogen am Nachmittag. Wir sind dann aber vormittags nochmal schnell zum Fanshop gefahren ans Stadion, weil die noch was besorgen wollten, irgendwelche Fanartikel oder so. Und waren dann auch in dem Shop drin und ich glaube, die Deadline war um 12 Uhr mittags Pacific Time dann vorbei und ich habe um 10 nach 12 oder Viertel nach 12 hat mein Handy vibriert in der Hosentasche. Dann habe ich schon so gedacht, das ist schlechter Zeiten, will mich einer verarschen.
Ungutes Gefühl.
Ungutes Gefühl, habe das Handy rausgeholt, dann habe ich schon die Nummer gesehen vom GM, also vom Manager und ja, dann habe ich schon gewusst, was los ist. Dann bin ich hingegangen und der hat dann gesagt, okay, pass auf, wir haben dich jetzt gerade nach Nashville getradet. Ja, vielen Dank für alles, für deine Zeit hier und bla 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 und alles Gute für die Zukunft. Du kommst zu einer Mannschaft, die eine gute Chance hat, in den Playoffs dabei zu sein, bla bla bla. Und ja, dann auf Wiedersehen so ungefähr. Und ich habe dann aufgelegt, habe dann meine Brüder angeschaut und gesagt so, es war ganz lustig, weil in dem Moment hatten die gerade ein Trikot bestellt von mir und ich habe das auch schon gezahlt gehabt, Anaheim Ducks Trikot. Und der die Trikots da presst, der hat gerade, wirklich gerade in dem Moment, wo ich getelefoniert habe, die Presse so runtergedrückt und den Namen drauf gepresst und hat mitbekommen, dass ich getradet wurde, hat sofort aufgehört. Musste dann natürlich dann zu seinem Supervisor gehen, er hat gesagt, ja, ich muss jetzt erst das klären, ob er weitermachen darf, weil die tradest ja nicht nur den Spieler, sondern auch die Merchandise-Rechte und alles. Ist ja alles, wechselt ja den Verein so ungefähr. Und hat dann mit seinem Supervisor geredet und er hat dann gesagt, okay, pass auf, du kannst jetzt aussuchen, entweder wir machen die Trikots fertig und du nimmst sie, ist kein Problem. Oder du kannst auch sagen, okay, will ich nicht mehr, kriegst dein Geld zurück und gehst wieder nach Hause und ungefähr kaufst dein Nashville-Trikot. Meine Brüder haben dann gesagt, nee, nehmen wir noch mit, haben wir die letzten Holzer-Trikots ungefähr von Anaheim. Und ja, es war dann brutal. Ich bin dann gleich in die Kabine runter, weil wir eben im Stadion waren, habe meine Sachen gepackt. Der Betreuer war schon da, hat mir dann geholfen, nimmst deine Schläger mit, packst deine Sachen ein, alles, was du noch brauchst und wirklich bin hochgekommen aus der Kabine raus und kam dann auch der Anruf vom GM von Nashville. Ja, herzlich willkommen, schön, dass wir dich bekommen konnten und dass du jetzt bei uns dabei bist und ja, wann kannst du denn kommen? Geht's heute noch? Also heute, das muss man dazu sagen, ist glaube ich knapp bei 4 Stunden Flug. Hast 2 Stunden Zeitverschiebung nach vorne, also LA bzw. Kalifornien nach Deutschland sind 9 Stunden hinten dran und Nashville, Tennessee sind 7 Stunden hinten dran. Und ich habe dann, es war dann schon 14 Uhr Ortszeit und er hat dann gesagt, ja, kannst du heute noch kommen, wir spielen morgen zu Hause gegen Ottawa. Wäre cool, wenn du halt beim Training schon dabei sein könntest, vielleicht, dass die Jungs kennenlernst und alles. Und ich habe dann gesagt, boah, ich muss schauen, wie es geht. Also es gibt einen Anaheim-Flughafen, es gibt einen LA-Flughafen. Und der hat gesagt, okay, schau mal einfach mal hier, ich gebe dir jetzt gleich mal weiter an den Teamleiter von uns wegen Flug. Und dann hat er gesagt, okay, pass auf, ich habe schon mal geschaut, du könntest aus Anaheim losfliegen um 16 Uhr. Und habe ich auf die Uhr geschaut und gesagt, es ist jetzt 14 Uhr, ich muss nach Hause, ich muss mein Zeug noch packen. Ich hab noch alle, mein ganzes Haus ist noch, steht alles voll. Ja, okay, oder du kannst von LA fliegen um 18 Uhr.
Aber das ist ja auch 1,5 Stunden Autofahrt.
Ja, genau, du musst mit Verkehr rechnen, das sind auch 1,5 Stunden, kann ja passieren, wenn es blöd läuft. Dann habe ich gesagt, okay, habe ich wieder auf die Uhr geschaut. Dann habe ich gesagt, boah, also ja, muss ich probieren. Muss halt um 5 da sein. Wenn du um 18 Uhr fliegst, habe ich jetzt 3 Stunden Zeit, muss um 4 eigentlich los, also nur 2 Stunden. Gut, dann sofort nach Hause, alles gepackt, haben meine Brüder mir geholfen, Gott sei Dank mein Kumpel, komplett alles gepackt. Ich hatte an dem Tag gerade die Putzfrau auch da, Gott sei Dank. Ja. Die hat dann wirklich, es war so eine Endreinigung dann eigentlich für die. Dann alles, was ich nicht mit, ich hatte so ein cooles Chewbacca-Kostüm von Halloween noch, das wollte ich eigentlich mit nach Deutschland nehmen. Das musste ich dann herschenken, weil ich es nicht eingepackt habe oder reingekommen habe in irgendwelche Taschen und bin hab wirklich meinen ganzen Hausstand zusammengepackt. Den Schlüssel, ich habe einen Makler, mit dem ich da zusammengearbeitet habe, mit dem dann kurz kommuniziert. Der hat dann die Schlüssel auch genommen. Mein Kumpel hat das Auto abgegeben, weil ich über BMW ein Auto bekommen habe in der Saison. Und der hat es dann für mich abgegeben, hat mich zum Flughafen gefahren. Und ich war dann wirklich kurz nach 5 am Flughafen und bin dann um 6 nach Nashville geflogen. Bin dann um 1 oder um 12:30 nachts in Nashville angekommen. Da hat mich dann der Teamleiter von Nashville abgeholt, ins Hotel gefahren und am nächsten Tag stand ich um 10 mit Nashville-Ausrüstung auf dem Eis.
Aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass man nicht damit rechnet. Also gibt es da auch Transferfenster, wo du sagst, okay, zwischen Anfang Januar und Ende Januar muss ich damit rechnen? Oder kann das immer passieren? Weil in 3 Stunden würde ich niemals meinen Hausstand komplett einpacken können und nimmer wiedersehen,
ja, also die Wohnung oder das Haus verlassen. Es war, du musst schon immer damit rechnen. Ich war auch, ich wusste auch, dass ich so ein bisschen gefährdet bin, weil du halt einfach Free Agent warst oder ablösefrei, so ungefähr am Ende der Saison ist mein Vertrag ausgelaufen. Dann bist du immer ein bisschen gefährdet. Mit Anaheim hat man nicht so eine gute Saison. Und dann versuchen die Mannschaften natürlich das Maximale rauszuholen für die Leute, die am Ende der Saison ablösefrei dann wechseln könnten. Und klar, habe ich irgendwie schon, hast es irgendwo im Hinterkopf, aber ich habe mir gedacht, ich verstehe, es passt super in Anaheim, ich darf spielen, alles läuft, der Trainer mag mich, ich komme im Manager gut aus, es passt alles. Aber ich habe irgendwo, war ich halt 4,5 Jahre dort und ich habe mit der Mannschaft mich wohlgefühlt, alles. Vielleicht habe ich es auch ein bisschen so verdrängt, dass da einfach irgendwo ein Business ist. Weißt? Und wenn du das, vielleicht habe ich das vergessen und einfach nicht so auf dem Schirm gehabt und ja, genau dann passiert es halt einfach. Und es war in Toronto genauso, habe ich auch nicht. Da war es eine Stunde später nach der Deadline, die eigentlich schon vorbei war, wo mich meine damals Freundin noch angerufen hat und gesagt hat, du, hier kam grad, wir waren auswärts in Washington oder ja, Washington oder Florida waren wir da. Und die mich da angerufen hat, gesagt, hier kam gerade auf den Ticker, dass du getradet wurdest in diesem Trade, denn da gibt es ja auch dieses Center auf den Sportkanälen. Und da kam man unten im Ticker, ja, du wurdest getradet. Da habe ich gesagt, auf, so ein Schwachsinn, eine Stunde ist schon vorbei, das kann ja nicht sein. Sie sagt, doch, ist gerade durchgelaufen, ich habe das Logo aber nicht gesehen, wohin, weil es so schnell durchgelaufen ist. Aber ich schicke dir ein Foto, und ich sage, schick mal ein Foto, das kann gar nicht sein. Da habe ich im Internet geschaut, nichts gefunden und dann wirklich aufgelegt und die konnte das Foto gar nicht schicken. Habe ich einen Anruf von einer kanadischen Nummer gehabt, wo eben dieses TSN, das ist der Sportkanal in Kanada, mit dem Trade Deadline Day Center dort war und gesagt, hey, super Trade für dich. Ich sage, ich habe keine, ich weiß nicht mal, wo ich hinkomme. Und er so, super, wir schalten dich gleich live ins Studio. Da haben die mich da live geschaltet. Und da habe ich dann rausgefunden, dass ich nach Anaheim getradet wurde. Und Anaheim war zu dem Zeitpunkt Erster in der Liga. Toronto, wir waren, glaube ich, Drittletzter oder Viertletzter.
Okay.
Und haben die gleich gesagt, super Trade, kommst von einer der schlechteren Mannschaften zu einer Top-Mannschaft, wo du eine Chance hast, Stanley Cup-Sieger zu werden. Du bist da so in Trance irgendwie, du kannst es gar nicht realisieren und redest dann halt und versuchst da so professionell wie möglich da ein Statement abzugeben im Schockzustand. Und bin dann damals von Florida mit meinem kleinen Koffer, wir waren gerade eine Woche unterwegs, hast dann so einen kleinen Koffer dabei, 2 Anzüge, bin dann direkt nach Anaheim geflogen, da war es auch so, wann kannst du kommen? Ich bin am nächsten Tag direkt geflogen. Und bin dann auch in der Saison kein einziges Mal mehr nach Toronto gekommen. Da hat meine Freundin mit einem Neugeborenen, das gerade 4 Monate alt war, die komplette Wohnung ausgeräumt, alles zusammengeräumt, mir eine Kiste mit Klamotten geschickt und ist dann nachgekommen einen Monat später. Das sind also einfach so Sachen, das ist halt einfach echt ein Business und manche Leute würden auch vielleicht sagen, moderner Sklavenhandel irgendwo in der Richtung, aber es gehört dazu und wenn du dich da, musst du dich irgendwie dran gewöhnen oder dich darauf einstellen, mental vor allem, dass du von einem Tag auf den nächsten woanders hinkommen kannst und dann ist es halt einfach so, man muss es akzeptieren.
Wobei bei dir die Trade ja wirklich jetzt zweimal ein sehr positives Erlebnis.
Ja klar, also es war immer, klar, das so viel Schock, wie es da noch war, es ist immer irgendwo eine neue Chance, sag ich mal, oder ein neues Abenteuer und du musst es auch einfach so sehen, wenn du jetzt lange lamentierst und sagst, boah, so eine Scheiße, jetzt muss ich wieder woanders hin und was weiß ich. Das Gute war, dass meine Familie nicht da war, das hat einiges leichter gemacht, beim zweiten Trade jetzt speziell, weil sonst wäre es wirklich schwierig geworden. Dann hätte ich es auch nicht in 3 Stunden durchziehen können, dass ich sage, okay, ich komme sofort. Dann hätte ich gesagt, okay, pass auf, ich schaffe das erst morgen, ich muss mit der Family das alles machen. Aber sowas, du ziehst einfach einen Schlussstrich, fängst neu an und dann bis am nächsten Tag und hast 22 neue Freunde. Das ist halt einfach so dann.
Und wie lange bist du jetzt mit Nashville in einer Verbindung?
Ja, es war halt eben diese 3 Wochen bis zur Pause, bis zur Corona-Pause. Habe dann die 3 Spiele da gemacht und bin dann, wo die Pause feststand, nach Hause geflogen, war dann jetzt die Zeit in Deutschland und bin dann Ende Juni wieder rüber geflogen, wo dann klar war, dass wir weiterspielen und im Juli haben wir dann mit dem Camp angefangen, war dann eben diese 2 Wochen, 10, 14 Tage Camp und dann sind wir leider in der ersten Runde, wir sind dann in diese Blase reingeflogen nach Edmonton mit der Western Conference, wo wir dann alle Mannschaften von der Western Conference in dieser Blase hatten. Sind dann aber leider in der ersten Runde jetzt gegen Arizona wieder ausgeschieden in 4 Spielen und jetzt bin ich wieder zu Hause.
Und Free Agent oder nach wie vor?
Ja genau, ich habe meinen Vertrag ist ausgelaufen jetzt. Okay. Jetzt muss man einfach schauen, die Situation ist halt allgemein einfach brutal unsicher bei allen Mannschaften. Man weiß auch nicht, wie es drüben weitergeht so richtig, weil die Zahlen da ja natürlich auch noch ein bisschen andere Dimensionen haben wie bei uns jetzt. Viel hängt da auch an den Zuschauern. Es geht schon mal, dass du ohne Zuschauer spielst. Es waren jetzt auch Geisterspiele oder sind Geisterspiele jetzt in den Playoffs. Das geht schon mal eine Zeit, aber die wollen natürlich auch schauen, dass sie wieder Zuschauer reinbekommen. Und ist schwer abzuschätzen, wann das passiert. Geplant ist Dezember, Januar, dass sie wieder anfangen mit der neuen Saison. Aber hängt alles ab, wie das weitergeht, genauso wie in Deutschland oder Europa allgemein.
Dezember, Januar erst, das ist ja noch ganz schön schönes
Stück. Ja, es werden jetzt nochmal knappe 3, 4 Monate, wo du jetzt wieder überbrücken müsstest bis zur neuen Saison. Und es gibt schon ein paar Länder in Europa, die vielleicht jetzt mit Anfang Schweden hat ja einen anderen Weg gewählt in der ganzen Krise. Mhm. Die spielen jetzt dann vielleicht, glaube ich, im Oktober wieder. Eventuell fangen sie an. Schweiz ist so eine Richtung, die vielleicht wieder früher anfangen. In Deutschland ist es sehr, sehr schwer, weil es halt wirklich sehr abhängig ist von Zuschauern. Und da muss noch einiges passieren, dass das vielleicht Mitte November losgehen könnte, aber auch sehr, sehr unsicher.
Wie hast du die Zeit jetzt auch, die du in den USA warst, jetzt nochmal kurz miterlebt, während Corona natürlich? Ich meine, du hast ja gerade schon gesagt, USA ist ja momentan im negativen Sinne das Maß aller Dinge, was die Zahlen betrifft. Das ist nach wie vor 50.000, 60.000 Neuinfektionen pro Tag, das ist schon heftig.
Ja, es war, also ich muss sagen, wo die Pause kam, war ich dann noch eine Woche oder 10 Tage in Nashville im Hotel. Da hast du noch nichts gemerkt, da hatten die das noch gar nicht auf dem Schirm. Da habe ich auch Zeit gehabt, mal so eine Pressekonferenz vom Weißen Haus anzuschauen. Und da war das ja, das ist in 2 Wochen wieder weg, wir haben nur so und so viele
Fälle. Kann ich mich auch erinnern.
Also da waren offizielle Fälle, hatten die, glaube ich, nicht mal 1500 im ganzen Land.
Da hatten wir, glaube ich, schon den Lockdown.
Genau, und bei uns war 12. März, glaube ich, der Lockdown oder so. Wo ich dann gesagt habe, auch mit Leuten zu Hause kommuniziert habe, wo ich gesagt habe, die werden sich noch umschauen, das explodiert, wenn die das nicht ernst nehmen. Und ich bin dann nach Hause geflogen und ein paar Wochen später ist es ja auch explodiert. Also da war nichts mit Maske tragen, da war nichts mit Abstand halten. Das ist ja wie so eine Vergnügungspartymeile in Nashville am Stadion, wo ich eben gesagt habe, mit den ganzen Country Bars und so. Wenn du da hingekommen bist, hast du gesagt, das ist ja Wahnsinn. Das hat keinen interessiert. Also das hatte keiner so auf dem Schirm, war vielleicht auch noch nicht so ausgeprägt eben da, aber die Zeit, wo ich jetzt auch zurückgekommen bin im Camp, bevor wir dann nach Edmonton geflogen sind, bin ich nur zwischen Stadion und Hotel eigentlich hin und her gependelt. Aber wenn du da auch an der Partymeile da vorbeigefahren bist am Wochenende, Freitag, Samstag, hat es ausgesehen wie vor Corona. Und klar hat der eine oder andere Maske getragen, aber die haben das auch irgendwo schon versucht, einzutrichtern, bitte Maske tragen, Abstand halten und die Bars nicht alle aufgemacht und Alkohol ausschenken, aber die Leute haben, in Amerika ist halt auch ein anderes System so ein bisschen. Die Leute müssen teilweise arbeiten, Geld verdienen, weil dann die eigene Existenz so ein bisschen dranhängt. Es gibt nicht so ein System mit Kurzarbeitergeld, Arbeitslosenschutz wie bei uns und solche Sachen. Da müssen wir schon froh sein, dass wir das System bei uns nicht, natürlich nicht perfekt ist, aber in der Situation, so einer Krisensituation, bei Weitem besser funktioniert, als es in Amerika auch mit Krankenversicherung alles. Da gibt es viele Leute, die da leider in Amerika durchs Raster fallen.
Ich denke, dass wir schon in vielen Punkten sehr, sehr gut und sehr schnell vor allem auch gehandelt haben. Und ja, jetzt hoffen wir natürlich, dass es nicht noch weiter sich ausprägt, die zweite Welle etc. Aber umso erschreckender natürlich auch zu hören, dass USA den Schuss wohl damals erst recht nicht oder viel, viel, viel zu spät nicht
gehört hat. Und ich glaube, ja, damals, wenn die reagiert hätten sofort, zu dem Zeitpunkt, einfach auf die Situation auch in Europa. Italien war ja zu dem Zeitpunkt eine Katastrophe. Wenn du da schon reagierst und vielleicht nur zwei Wochen von da dem Zeitpunkt an sagst, wir machen einen Lockdown und machen vielleicht die Grenze zu oder die Einreisen kontrollieren mehr, hätten die vielleicht bei Weitem mehr verhindern können, als was sie jetzt haben. Aber gut, das ist Makulatur und im Endeffekt bin ich auch kein Politiker, dass ich da jetzt mich groß darüber jetzt aufregen könnte oder auch will. Es ist halt einfach so, leider.
Wurdet ihr getestet? Also bei uns ist es ja so, dass die Spieler tatsächlich regelmäßig fast sogar dreimal die Woche nachdem bei uns in die Saison wieder weiterging, getestet wurden. Wirklich ein strikter Pool an Menschen, die auch nur in diesem Testpool sozusagen drin sind. Wie ist das bei euch gewesen?
Wir wurden jeden Tag getestet. Okay. Also wir haben im Camp jeden Tag getestet und dann in Edmonton in dieser Bubble haben wir jeden Tag getestet. Also wir haben abgewechselt zwischen Rachenabstrich und Nasenabstrich jeden Tag. Mhm. Und es war wirklich auch nur bestimmte Leute, du durftest nur, glaube ich, maximal pro Mannschaft 50 Leute mit reinnehmen oder 51 Leute, wo der ganze Staff dann auch dabei war. Es war nicht nur die Mannschaft, also die Spieler, sondern Management, Trainer, Betreuer, Physios. Das war alles, was du mit reinnehmen durftest. Und das hat sich dann auch nicht mehr geändert oder dürfte sich dann auch nicht mehr ändern. Und bisher muss ich sagen, sie haben dann einen super Job gemacht in dieser Bubble, so was ich mitbekommen habe in der Zeit, wo ich da war, die knappen zwei Wochen. Wir haben auch in der Zeit jetzt mit der Liga, die geben jede Woche, glaube ich, so ein Statement raus, wie viele Tests sie gemacht haben und wie viele positive Cases sie hatten. Und die hatten bisher, seitdem die Bubble läuft, null Tests positiv. Mhm. Und das ist schon, es zeigt, es funktioniert. Und die haben da wirklich sich sehr bemüht und machen da einen super Job und haben das Beste rausgeholt, hast dich klar ein bisschen eingesperrt gefühlt, weil war so ein Bauzaun außenrum, du konntest das nicht verlassen, du warst eigentlich wirklich nur zwischen Hotel und Stadion unterwegs, hast vorm Hotel so einen kleinen Vorplatz gehabt, was wie so ein kleiner Gefängnisgarten war, oder nicht Garten, aber Gefängnisplatz war, mit Bänken, aber es waren ein paar Foodtrucks auch da drin, hast Restaurants gehabt, aber ein oder zwei. Aber ich glaube, desto länger du da drin bist, desto schwieriger wird es auch mental, dass du da auf der Höhe bleibst und sagst, boah, jetzt wird es dann aber dann langsam haarig so ein bisschen. Aber ich glaube, die versuchen alles und ich muss wirklich sagen, die haben das Beste rausgeholt.
Hast du gesagt, du möchtest noch fünf Jahre, mal schauen, professionell spielen. Hoff natürlich, dass du wieder einen guten, coolen Verein findest, in der NHL bleibst. Ist Deutschland für dich aber auch eine Option und auch dann die nächste schon weiter, ein bisschen perspektivischer gerichtet? Was könntest du dir vorstellen als zweite Karriere?
Ja, das muss man in so einer Phase wie jetzt oder in so einer Krise wie jetzt, kommst du schon mal ins Überlegen und sagst, was Krisenfesteres wäre vielleicht gar nicht so schlecht, aber ja, ich mache auch gerade nebenbei, ich habe angefangen in der Corona-Krise, wo ich in Deutschland war, meinen Trainerschein zu machen, einen C-Schein dann im Eishockey. Das wäre schon eine Richtung, die mich interessieren würde, wo ich auch was weitergeben kann. Klar ist das meine Expertise, sage ich mal, wo ich am meisten einfach mich auskenne. Aber ich bin eigentlich wirklich offen für viele Sachen. Je nachdem, Deutschland ist immer eine Option, sage ich, auch mit Familie, auch in der jetzigen Situation. Aber in erster Linie geht es mir darum, dass ich einfach wieder Hockey spielen kann. Da gibt es auch in Europa, in Schweden oder auch die Schweiz oder gibt es verschiedene Länder, die schon einen Reiz haben, sage ich mal. Aber klar, Deutschland ist zu Hause, Deutschland kannst du vor der Haustür wohnen und ich müsste nicht mehr 8 oder 10 Stunden irgendwo hinfliegen, sage ich mal, dass ich da Eishockey spielen kann. Deswegen ist es immer eine Option und nach der Karriere muss ich einfach schauen. Ich muss jetzt die nächsten Jahre natürlich irgendwann mal eine Entscheidung treffe, in welche Richtung es gehen soll. Und ja, da bin ich noch ein bisschen in der Findungsphase, um ehrlich zu sein.
Also eher noch auf dem Eis, beziehungsweise direkt am Eis zu stehen, als jetzt irgendwie GM, General Manager Position.
Ja, das muss man sich immer dann überlegen. Vielleicht ist es auch wirklich so, dass ich in drei, vier Jahren sage, ich habe die Schnauze voll von dem Sport. Ich will was ganz was anderes machen. Ich komme zum Fußball oder so. Ja. Keine Ahnung, wer weiß.
Also, oder du gründest ja hier bei uns die Eishockey-Abteilung.
Ja, ich glaube,
sowas gibt es jetzt noch nicht.
Ja, wer hätte ich schon Bock drauf. Wäre schon nicht schlecht. Aber nee, also es ist halt immer so eine Sache, was kommt, kommt. Ich bin da so ein Mensch, der vielleicht ein bisschen blauäugig in den Tag reinlebt, aber oder im Moment lebt und nicht zu sehr in die Zukunft schauen will. Ich will so lange wie möglich Eishockey spielen, klar. Und es wird der Zeitpunkt kommen, wo ich eine Entscheidung treffen muss oder auch einfach was anderes machen muss. Und ob das jetzt im Eishockey ist oder in einem anderen Sportart oder sonstiges, ich bin jetzt kein Mensch, der sich, glaube ich, irgendwie bei einer Bank ins Büro hocken könnte. Das bin ich nicht. Ich muss irgendwie raus, ich brauche in Kontakt auch mit Menschen und brauche also meine Freiheit ein bisschen. Und ich glaube, da bin ich noch, wie gesagt, ein bisschen in der Findungsphase und hoffe, dass ich da den richtigen Riecher habe und dann das Richtige machen kann.
Hast du eine Ausbildung?
Ich habe die Fachoberschule fertig gemacht, aber Ausbildung war dann einfach. Ja, da kam dann einfach der Zeitpunkt, okay, was mache ich? Meine Eltern waren sehr dahinter, dass ich Schule fertig mache, dass ich das Fachabi fertig mache. Und dann haben sie gesagt, okay, jetzt kannst du probieren, Profi zu werden. Ja. Und es hat dann funktioniert und dann, ja, irgendwann fängst du dann auch nicht mehr an, zwischen der Saison eine Ausbildung zu machen. Deswegen bin ich da leider blank in der Hinsicht.
Naja, aber mit Abitur kann man ja trotzdem nochmal ein Studium machen. Ich meine, ich habe meins mit 30 angefangen, mit 30 Jahren, genau, und ich glaube, Oliver Kahn hat ja auch nochmal später studiert. Also es gibt ja dann doch noch ein paar Beispiele.
Ja, genau. Es gibt Möglichkeiten.
Sich danach nochmal in den Lehrsaal setzen.
Ja. Also das, wie gesagt, es kommt dann darauf an, in welche Richtung. Also es gibt verschiedene Sachen, die mich interessieren würden. Alles natürlich irgendwo mit Sport ein bisschen spezifischer. Aber ja, da muss ich jetzt einfach dann mal in nächster Zeit. Ist auch einfacher, wenn du wieder in Europa oder in Deutschland spielst, dann hast du auch ein bisschen mehr Zeit. Ist einfach, ich kenne mich dann auch selber, dass ich, wenn ich jetzt 82 Vorrundenspiele hätte, dass ich da zwischendrin mal hinsetze und sage, so, jetzt lerne ich mal 2-3 Stunden. Kenne ich, weiß ich, würde ich nicht machen, glaube ich. Deswegen ist er einfach, muss der richtige Zeitpunkt kommen und dann geht es schon in Richtung, hoffentlich.
Das hoffen wir für dich auch. Corby, vielen, vielen Dank. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt haben wir ganz schön lange geredet. Ich habe am Anfang so ein bisschen gesagt, komm, du musst mich unterstützen. Ich habe natürlich mich informiert über dich, aber komm ins Reden. Du bist ins Reden gekommen und hast vieles von dir preisgegeben. Es war mega interessant.
Ja,
freut auch mich. Mal dieses ganze System und natürlich aber auch deinen wirklich spektakulären Werdegang und ja, die ganzen Weltmeisterschaften, Olympia, du hast vorhin schon erzählt, auf Schalke 2010 ist das Eröffnungsspiel gewesen. Es war so dein persönliches Highlight, aber auch der 3-2-Torerfolg gegen USA.
Ja.
Bei der Weltmeisterschaft, das war 2016, glaube ich, gell?
Ja, genau.
Also, toll. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Und ja, ich hoffe natürlich, dass wir dich auch mal wieder im Stadion begrüßen dürfen. Dann sag Bescheid.
Ja, mache ich auf jeden Fall. Also, wenn wir wieder rein dürfen, dann, wenn ich da bin, dann bin ich auf jeden Fall, stehe ich vor der Tür.
Toll. Herzlichen Dank. Schön, dass du da warst. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen habt für Interviewpartner, schickt uns doch einfach eine E-Mail an podcast@tsv1860.de und natürlich freuen wir uns auch über euer Feedback, wenn ihr uns liked, uns abonniert oder weiterempfehlt. Das war nun schon die 31. Folge des offiziellen Löwen-Podcasts. Spannende Menschen im Umfeld des TSV 1860 zu interviewen, das ist unser Versprechen. So wie heute mit NHL-Profi Corbinian Holzer. Und natürlich ihm als echten Löwen-Fan, das ist ja immer das Wichtige, denn es sollen ja Menschen aus dem Löwenumfeld sein. Ihr könnt euch auch in der nächsten Woche auf einen interessanten Menschen mit einer beeindruckenden Geschichte freuen. Wir sagen Servus.
Dankeschön, ciao, macht's gut und nicht vergessen, blau bleiben.
Genau, blau bleiben und vergelt's Gott, dass ihr uns zugehört habt.
Ja, jetzt ist das Spiel vorbei, jetzt ist das Spiel vorbei. Und jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Die Löwen.